Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Predikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 326, Galater 1, 10 bis 24.
Gehorsam oder Freiheit? Wofür bin ich geschaffen?
Sind Sie ein freier Christ? Ja, fühlen Sie sich frei von allen moralischen Gesetzen? Oder fühlen Sie sich an die Regeln gebunden, die als Gottes Wille in der Bibel formuliert werden? Ja, wie steht es denn dann mit der Freiheit eines Christenmenschen? Paulus hat sich sehr für die Freiheit eingesetzt und wurde dafür mächtig angefeindet. In seinem Brief an die Galater kämpft er um die Anerkennung seiner Autorität. Warum lässt er nicht einfach frei? Ja, weil er weiß, was Freiheit eigentlich bedeutet. Wir hören aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes ab Vers 10. Da schreibt Paulus: Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte, und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Kilikien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den Gemeinden Christi in Judäa. Sie haben nur gehört, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst zu zerstören suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Ja, Paulus rechtfertigt sich hier mit aller Kraft. Warum eigentlich? Wofür? Wozu? Wem gegenüber? Ja, das waren jetzt mehrere Gemeinden. Das ist ein Rundbrief, der in Galatien in den Gemeinden, die er selbst gegründet hat, weitergegeben werden sollte. Ja, und das waren vor allen Dingen Heidenchristen. Also Christen, die nicht vorher Juden gewesen waren. Und er erfährt jetzt von anderen, von Judenchristen, die dann dort auch hinkamen, dass die außerordentlich bemüht waren, diese Heidenchristen davon zu überzeugen, dass das Halten der jüdischen Gesetze zusätzlich nötig ist, dass das einfach wichtig wäre. Es reicht nicht einfach aus, irgendwie an Christus zu glauben. Es gibt so viele klare Gesetze und Vorschriften, die aus dem jüdischen Bereich entwickelt wurden, und die sind für die Christen selbstverständlich auch notwendig. Da gehört die Beschneidung dazu und eine Menge anderer ritueller Vorschriften. Ja, und zusätzlich, damit das, was sie zu sagen haben, dort auch wirksam wird, intrigieren sie gegen Paulus. Das heißt ganz praktisch, wie heute auch, es werden Lügen erzählt, es geht darum, ihn zu delegitimieren, dass er eigentlich nicht was Sinnvolles zu sagen hat. Es geht darum, ihn verächtlich zu machen, seine Glaubwürdigkeit und seine Autorität in Frage zu stellen, möglichst zu zerstören. Es geht darum, den Boden zu bereiten für die eigene Botschaft, die von Paulus aus betrachtet natürlich außerordentlich verzerrt ist. Es stellt sich schon die Frage, warum Paulus sich jetzt dagegen wehren soll. Man kann sie doch auch lassen, wenn sie wollen. Dann sind sie selbst dran schuld. Warum soll man jetzt dagegen ankämpfen? Oder könnte es sein, dass Paulus jetzt in seiner Eitelkeit gekränkt ist? Dass er jetzt das Bild von ihm zurechtrücken möchte? Dass er sich das nicht gefallen lassen will? Dass er schwer gekränkt ist? Dass er diese Verleumdungen abwehren möchte? Dass er diese Intriganten ins Unrecht setzen will? Nein, so kennen wir Paulus überhaupt nicht. Die Meinung der anderen Menschen, also auch derjenigen, die da in Galatien diese Gemeinden bilden, ist ihm eigentlich egal. Ob das sein Ego jetzt in irgendeiner Weise betrifft oder nicht, ist ihm wirklich völlig egal. Was ihm aber absolut nicht egal ist, das ist die Wirkung seiner Worte auf die Galater. Wenn das, was er als Botschaft gebracht hat, wenn das zerstört wird, dann zerstören die Betreffenden auch das, was für Paulus außerordentlich wichtig war, nämlich die Befreiung dieser Menschen aus ihrer seelischen Gefangenschaft. Also es geht ihnen um das, was man Seelenheil nennen könnte. Und er hat große Sorge um das Seelenheil derer, die er liebgewonnen hat, klar. Er liebt eigentlich seine Gemeinden wie Kinder. Und Eltern sind natürlich nicht sonderlich froh darüber, wenn ihre Kinder verführt werden. Und zwar so verführt werden, dass ihre Zukunft und jetzt auch ihre langfristige Zukunft dadurch zerstört werden könnte. Und das treibt ihn natürlich um. Und da er nicht einfach da mal kurz vorbeikommen kann, muss er einen Weg finden, in irgendeiner Weise sie zu erreichen. Und das auch noch per Brief? Oh, das ist schon schwierig. Er muss also wuchtige Formulierungen finden, die auch wirklich die Betreffenden erreichen, die sie treffen, die sie zum Nachdenken und Nachfühlen bringen. Ja, und an diesen Erwiderungen, die er jetzt so am Anfang des Galaterbriefs formuliert, an seinen Rechtfertigungen kann man eigentlich so indirekt ableiten, was ihm da unterstellt wird. So, als ob man ein Telefongespräch hören würde und man hört nur denjenigen, der das Telefon in der Hand hat. Und man muss sich dann daraus denken, was die anderen wohl gesagt haben. Man hat ihm vermutlich eine Menge Eitelkeit unterstellt. Man hat ihm vermutlich unterstellt, dass er jetzt durch irgendwas Besonderes, dass er sich quasi aus den Fingern gesaugt hat, dass er jetzt glänzen will. Ja, oder dass er anderen irgendwas nachgeplappert hat und dass das im Grunde genommen nicht der Rede wert ist. Und das alles natürlich im Gegensatz zu der alten Tradition, dieser gottgegebenen Regeln, die die Juden schon seit vielen Hunderten von Jahren pflegen und wo man sicher sein kann, dass das wirklich von Gott kommt. Offensichtlich sind die Galater dafür anfällig. Deswegen ist auch der Brief, der Galaterbrief, außerordentlich schroff und deutlich. Da schreibt er zum Beispiel am Anfang: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst. Und dann betont er etwas ziemlich Radikales. Wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt, als das, was ihr da gehört habt und auch angenommen habt, der sei Anathema. Luther übersetzt das jetzt mit verflucht, aber da haben wir immer so irgendwelche anderen Assoziationen. Das ist dann irgendwie so wie hasserfüllt und so magisch und so etwas. Eigentlich heißt das ausgestoßen. Ausgestoßen, aber innerlich, nämlich dem Gericht Gottes da hingegeben. Und das sagt er auch, egal ob wir kämen und würden etwas anderes jetzt predigen oder wenn ein Engel käme und würde etwas anderes predigen, das gilt für ihn genauso. Ja, und dann geht es ihm darum, dass er sich jetzt damit auseinandersetzt. Aber vor den inhaltlichen Auseinandersetzungen geht es erstmal darum, seine Autorität zu klären. Deutlich zu machen, dass er wirklich die Autorität hat, das zu sagen, was er jetzt schreibt. Es sind einige Punkte, ich zähle mal die wichtigsten auf. Einmal ist klar, er ist von Christus persönlich berufen worden und insofern ist er ein Apostel. Er sagt dann zwar, dass die anderen, die mit Jesus zusammen waren, die Größeren sind und er ist ein kleiner Apostel, aber das ändert nichts daran, dass er absolut davon überzeugt ist, ein Apostel zu sein. Ja, und dann betont er, dass er das, was er verkündet, nicht irgendwie von anderen Menschen übernommen hätte, sondern dass er das alles von Jesus direkt offenbart bekommen hat. Das ist eine ziemlich große Behauptung. Aber das sagt er mit einer totalen Selbstverständlichkeit. Dann betont er, dass er diese Gesetzesfrage außerordentlich genau kennt. Denn er war selbst jemand, der früher ein extremer Eiferer war und der in diesem Gesetz ausgebildet ist. Ja, ein Eiferer für die Überlieferungen der Väter, sagt er. Und das ist ein bisschen mehr sogar noch, denn die Tora, das ist das Gesetz, das ist das, was da jetzt die 5 Bücher Mose, in denen 613 Gebote drin enthalten sind. Und dann gibt's aber noch erheblich mehr, denn es geht ja auch immer darum, dass diese Gesetze dann für die ganz Eifrigen, also für die Pharisäer, und Paulus war ein Pharisäer, ein hoch ausgebildeter Pharisäer, dass die in jeder Lebenssituation bis ins Detail angewendet werden können. Und 613 reichen da nicht aus. Man muss das interpretieren. Wie ist das in dieser Situation? Wie ist das gemeint? Wie kann man das auslegen? Das sind alles die Überlieferungen der Väter. Also eigentlich gibt es Hunderte, Tausende von ganz klaren Regeln, die man eigentlich beachten sollte. Ja, er kennt sie. Er weiß, wovon er redet. Das ist seine Betonung. Er wehrt das nicht nur einfach pauschal ab. Dann betont er, wie dankbar er ist für die Gnade, von Gott schon im Mutterleib ausgesondert zu sein. Pharisäer selber, das ist ja ein Name, der die Ausgesonderten, die Herausgehobenen beschreibt. Und er beschreibt sich selbst als schon von Anfang an im Mutterleib ausgesondert. Eigentlich meint er natürlich damit, dass er Begabungen mitbekommen hat, also sozusagen in die Wiege gelegt bekommen hat, die seine Mentalität und seinen Eifer entsprechend bestimmten, die er zwar dann falsch eingesetzt hat, aber die dann doch die Grundlage dafür bildeten, für alles, was er dann danach gemacht hat. Ja, und er betont dann noch einmal, dass er wirklich nichts von den Aposteln in Jerusalem übernommen hat. Er war nicht also sozusagen Schüler von ihnen, sondern Er kann als eigenständiger Apostel agieren. Er hatte nur einen vergleichsweise kurzen Besuch, 15 Tage bei Kephas, das ist der hebräische Name für Petrus, das ist griechisch. Und er hat dabei auch noch, damit das also ganz klar geht, auch noch Jakobus kennengelernt, der aber jetzt nicht zu den Aposteln gezählt wird, sondern zu den Leitern der Gemeinde, und zwar der Jakobus, der dann auch Herrenbruder genannt wird. Ja, und dann am Schluss setzt er noch eins drauf und sagt, die Nachricht seiner Berufung durch Jesus, die ging durch ganz Judäa und traf auf allgemeine Begeisterung. Ja, Begeisterung worüber? Ja, über Gottes Fügung natürlich. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich klar werden, was diese Stelle jetzt für uns zu sagen hat. Welche Bedeutung hat das? Paulus ist eigentlich ein Beispiel. Man kann wirklich sagen, auch ein Vorbild für eine umgewandelte Identität und Motivation. Eine Umwandlung, die in Wirklichkeit für jeden Christen Gültigkeit hat. Der Christ ist ein neuer, ein anderer Mensch. Seine Identität und die natürlich aus der eigenen Identität entstehende Motivation ist irgendwie ganz anders geworden. Das kann man an solchen Leitfragen deutlich machen. Die Frage zum Beispiel, wer bin ich und was soll ich? Und dann ergibt sich daraus natürlich, was will ich? Was ist denn normal? Unsere Identität wird normalerweise durch die Auseinandersetzung und auch durch die Vermittlung mit unserem sozialen Umfeld geprägt. Das sind die Meinungen der Menschen, was sie über uns denken, ihre Reaktionen, die deutlich machen, was sie davon halten. Sie weisen uns praktisch eine Identität zu, durch das, was sie uns sagen oder uns einfach zeigen oder wie wir merken, dass sie reagieren. Da kommt die Missbilligung hinein, manchmal auch Lob, manchmal freut sich jemand über das, was man macht oder ist. Die Ablehnung ist eigentlich auch klar. Jedenfalls, es kommen Belohnungen und es kommen Sanktionen, also sogenannte Bestrafungen, die faktisch dadurch entstehen, dass die Menschen das so nicht wollen. Und so erziehen sie dann auch ihre Kinder. Es ist Zuwendung und Abwendung und die Art und Weise, wie wir Zuwendung und Abwendung erfahren, das prägt unsere Identität. Das gibt uns das Gefühl, ich bin gut, wenn ich das tue und das mache. Und ich bin schlecht, wenn ich das andere mache. Und wenn ich schlecht bin, ja, dann soll ich ja anders werden. Ich soll ja besser werden, das ist klar. Und wenn ich darin eine Chance sehe, dass es mir auch dabei besser geht, dann ist es nicht sonderlich angenehm, für schlecht befunden zu werden, ja, dann will ich natürlich besser werden. Und dann versuche ich das auch, das, was von mir erwartet wird. Die Kriterien sind immer in irgendeiner Weise die explizit formulierten oder die implizit aus dem Verhalten abgeleiteten Regeln. Ich nenne sie jetzt mal Gesetze. Gesetze, die in jeder sozialen Situation, in jeder Gruppe gültig sind. Und wenn ich gegen diese Gesetze verstoße, kriege ich das zu spüren. Wenn Kinder aufwachsen in einer sozialen Gemeinschaft, in der diese Gesetze sehr eindeutig sind, sehr klar sind und vor allen Dingen auch erfüllbar sind, führt das letztendlich meistens zu einer stabilen Identität. Die Kinder wissen dann, das ist das Richtige, das können sie, sie werden dafür gelobt, sie bekommen Anerkennung. Das ist sozusagen für sie stabilisierend. Genauso gibt es natürlich dann viele Situationen, bei denen das eigentlich ziemlich unklar ist oder es wechselt. Es ist, man kriegt eine Botschaft einmal so, einmal andersrum oder die Erwartungen sind eigentlich unerfüllbar und dann entstehen derartige innere Spannungen, dass das zu einer brüchigen Identität führt. Aber man kann es jetzt drehen, wie man will, egal wie. Immer ist man ein Gefangener dieser Zuweisungszwänge. Andere weisen uns unsere Identität zu und wir sind faktisch darin gebunden. Wenn wir diese Gefangenschaft akzeptieren, fühlen wir uns relativ wohl. Wenn wir sie nicht akzeptieren, da entsteht natürlich auch der Wunsch, irgendwie da auszubrechen, klar. Und dann entsteht sehr häufig ein massives Kontrastverhalten, so das Gegenteil, dann wehrt man sich, dann opponiert man und dann gibt es äußere Kämpfe. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es auf alle Fälle innere Kämpfe. Aber egal, ob man nun sich für oder dagegen entscheidet und woher man seine Identität ableitet, es ist immer eine Art von zwanghafter Bezogenheit auf das, was andere von einem halten. Ja, und die innere Lebensqualität, ich nenne das jetzt mal Wohlbefinden, was noch etwas anderes ist, als ob ich dann äußerlich irgendwelche Vorteile habe, sondern wie ich mich eigentlich mit mir selbst fühle, also das Wohlbefinden, diese Lebensqualität, die ist deswegen außerordentlich massiv von diesen Bezügen zu den Menschen dieser Welt, also ich nenne es jetzt mal zusammengefasst Weltbezügen, abhängig. Wir sind Gefangene. Ja, und durch Christus passiert etwas ganz Neues. Durch Christus ist es tatsächlich möglich, diese bindenden Weltfesseln aufzulösen. Denn es beginnt jetzt ein ganz anderer Maßstab wirksam zu werden. Nämlich, es gilt nur noch das, was unsere Beziehung zu Christus ausmacht. Er allein. Und zwar völlig egal, was die Welt davon hält. Aber wie soll das funktionieren? Nun ja, Regeln und Gesetze, das sind sozusagen diese Außennormen. Und das ist ja genau das, was diese Judenchristen eigentlich propagieren. Gesetzlich orientiert wollen sie durch die Erfüllung der äußeren Normen den Willen Gottes erfüllen. Ja, und wo kommt das her? Das ist alles festgelegt in der Tora. Und das ist interpretiert in den vielen Verhaltensvorschriften, im Idealfall bis ins kleinste Detail. Durch Christus aber erfüllt sich eine ganz alte Prophezeiung, die mehrfach in der Bibel formuliert ist. Zusammengefasst heißt sie, ich will dir ein neues Herz geben. Der alte Bund, also das Alte Testament, der alte Bund baut darauf, dass wir die Vorschriften erfüllen. Und der neue Bund, der baut darauf, dass wir gemäß eines neuen Herzens in uns handeln. Was ist da der Unterschied? Es gibt die Gebote, wie sie äußerlich sind, aber sie haben alle eigentlich einen Sinn, einen inneren Sinn. Und der innerste Sinn aller Gebote Gottes liegt eigentlich in der Liebe. In der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und aus dieser Liebe heraus werden alle Gesetze, oder man kann auch sagen, es wird der Zentralwille Gottes erfüllt, und zwar geradezu von Natur aus, natürlich jetzt Geistesnatur aus. Das heißt also, das, was in uns dann lebendig wird, hat ein Bedürfnis, das zu erfüllen. Oder anders ausgedrückt, die Liebesführung des Herzens ersetzt alle Außennormen. Ja. Wie geht das? Wie funktioniert das überhaupt? Ja, diese Liebe, von der hier dir dann die Rede ist, die setzt etwas voraus, nämlich den Glauben oder auch das Vertrauen und letztendlich die Hingabe an Jesus, dass wir bereit sind, tatsächlich das, was aus ihm in uns einfließen kann, aufzunehmen, damit sich das in uns ändern kann. Sozusagen die Freiheit fließt durch ihn in unsere Herzen. Aus dem ursprünglichen, ich muss, ein bisschen variantenreich dazu, ich soll oder ich sollte, wird ein freudiges Ich will und ich will gerne. Paulus sagt das sehr schön. Ich bin kein Knecht der Menschen, sondern ich bin ein Knecht Christi. Ja, ein Knecht Christi hört sich an, als ob dann der jetzt uns wie ein Sklave behandeln würde. Das tut er aber nicht, weil wenn wir aus unserem Herzen heraus handeln, handeln wir aus unserem innersten Sein, das Gott geschaffen hat, heraus. Und aus dieser Liebe heraus zu handeln, ist das Freieste, was es überhaupt gibt. Daraus entsteht ein geradezu leidenschaftliches Bedürfnis, diese starke und diese stärkende Liebe Christi im eigenen Herzen, die wir dort spüren und erfahren, in die Welt hinein weiterzugeben. Und diese Liebe und dieser Mut, der dadurch auch entsteht, befreit von allen Abhängigkeiten, die wir nach außen haben. Oder anders ausgedrückt, das sogenannte Gesetz Christi verlangt keinen formalen Gehorsam, sondern das Gesetz Christi weckt unsere Hingabebereitschaft. Und welche Freiheit könnte größer sein, als von der Liebe durchströmt zu werden und absolut frei aus ihr handeln zu dürfen?